Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Herzlich willkommen zum 150. Retro-Kompott-Stammtisch. Heute bereits in der ersten Stunde sind schon mit dabei eingeloggt der Ingo.
Ja, hallo. Ich glaube, Retro-Stammtisch 115 war es, nicht 150. Oder hattest du 150
gesagt? Nein, 115.
Ah, okay, das habe ich dann falsch verstanden. Genau. Ja, hallo, hier ist der Ingo.
Dann ist der Philipp mit dabei.
Einen schönen guten Tag.
Der Valentin.
Hallöchen.
Dann natürlich eben gehört der Patrick.
Ja, wir dachten eben, du warst deiner Zeit schon voraus. Nein, nein, wir sind bei der 115, das stimmt tatsächlich.
Der Danny.
Ja, moin moin und schönen guten Abend an euch.
Und meine Wenigkeit, der Christian alias Blind Gamer.
Ja, wir machen das heute nochmal als Experiment. Deswegen senden wir die erste Stunde auch parallel auf Twitch. Normal ist die ja nur als Audio auffindbar. Aber das war letztes Mal so spannend, weil insgesamt über 1500 Leute hinterher noch in den ersten zwei Tagen sich das angehört haben, den Stammtisch. Also deswegen dachte ich, wir machen das heute nochmal so. Also nicht wundern, wenn da irgendjemand was über Flugzeuge sagt nebenbei, fliegt da jetzt gleich wieder der Flugsimulator, beziehungsweise ich besuche da so ein paar Städte, aber das soll uns nicht von den Themen ablenken. Ja, wollt ihr jetzt schon wieder anfangen mit, was habt ihr gespielt oder gibt es andere Themen, die erzählt werden müssen? Aber vielleicht kann Christian mit seiner Anekdote anfangen, die er schon vorhin angedeutet hat.
Ja, die war wirklich einfach nur genial. Aus der Kategorie, wenn man nicht sieht, was man vor sich hat. Vorgeschichte, ich habe im November letzten Jahres bei Patrick und Robin einen PC gekauft, einen XP-PC, um alte Computerspiele zu spielen, beziehungsweise mit meiner Frau alte Lieblingsspiele wieder spielen kann. Und der Computer ist nun versendet worden und ich habe selber nicht mehr dran gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Und vorhin klingelte der Postbote und schleppte einen riesen Karton an und stellte ihn einfach kommentarlos vor meine Füße. Und ich habe den aufgemacht und fand da drin einen recht kleinen, aber schweren Kasten, der ein bisschen von der Größe her Ähnlichkeit mit so einer Mini-Stereoanlage hatte. Und mein erster Gedanke war, scheiße, jetzt hast du irgendein Paket vom Nachbarn aufgemacht. Es gibt ganz tolle, schlaue Apps auf dem Smartphone, mit denen kann man kleine Sachen abscannen, um zum Beispiel einen Briefkopf zu lesen oder eben einen Aufkleber. Und ich habe dann versucht, den Paketaufkleber zu scannen und las dann Comillusion GBR und dachte mir, oh, das ist dann anscheinend doch keine Mini-Stereoanlage, sondern der wirklich kleine Gaming-PC. Da hat Robin mir echt nicht zu viel versprochen, als er meinte, das Ding ist Schuhkarton groß.
Und konntest du schon was ausprobieren?
Nein, nein, es fehlt noch das Stromkabel. Das war nicht mit dabei, das habe ich jetzt nachbestellt und wie es nochmal so ist. Sonst kommt alles, ich brauchte noch ein, zwei andere Sachen, auch für den PC, sonst kommt alles morgen. Das Einzige, was nicht morgen kommt, ist das Stromkabel. Und ich habe, wie es natürlich so ist, keines übrig, was ich mal eben aus der Kiste kramen könnte.
Ganz blöde Frage, warum bestellst du einen PC, der dann irgendwie ein halbes Jahr später kommt?
Der sollte eingerichtet werden, noch mit passenden Programmen. Darum ging es.
Ah, okay.
Normalerweise haben wir nicht so lange Lieferzeiten.
Nein, das war auch ursprünglich gar nicht so lang geplant. Also
wahrscheinlich auch so ein bisschen, was die Teile anbetrifft, dass sie wahrscheinlich im Moment schlecht zu bekommen sind, nehme ich an. Ne?
Nee, nee, eher die Software. Da musste ja die Software, dass die Sachen vorgelesen werden, nach dem Anschalten vorinstalliert werden. Und da kannte Robin sich, glaube ich, auch nicht so mit aus und musste sich da wohl erstmal auch die Sachen holen. Aber wie gesagt, genau weiß ich das auch nicht, hat er ja mit Christian abgesprochen. Weil wenn der Rechner normal eingerichtet ist, ist es nicht so einfach, den zu bedienen, wenn man natürlich die Sachen nicht sieht, die man da machen kann. Und das ist ja besser, wenn die Sachen voreingestellt sind.
Genau, Windows XP ist da leider noch nicht so fortschrittlich wie Windows 10, was man ja auf Knopfdruck selbst bei der Installation schon zum Sprechen bringen kann. Also ich hatte mal beim vorherigen Rechner den auf eine Neuinstallation verpasst, bevor ich den weiterverkauft habe. Und ich war sehr begeistert, wie man jetzt quasi Windows im Blindflug auch installieren und einrichten kann, ohne sehende Hilfe.
Hast du da irgendwelche Angaben der Hardware, was da jetzt aktuell drin ist?
Da müsste man Robin fragen. Also wir haben ja keine wirklich großen, also Spiele mit großen Hardware-Anforderungen. Das eine ist ein Windows 95-Spiel. Ich wollte You Don't Know Jack drauf spielen. Da ist ja auch der letzte Teil von 2002. Die brauchen, glaube ich, auch nicht so viel. Und eine Grafikkarte ist verbaut. Das merke ich daran, dass es einmal, weil ich zwei Monitoranschlüsse habe an zwei völlig unterschiedlichen Stellen, und das sagt mir schon, da ist eins sicherlich irgendwie eine Onboard-Geschichte und das andere muss irgendwie was Verbautes sein. Also was er noch eingebaut.
Sonst Thin-Client, ne? Oder was war das für eine?
Gute Frage. Wie gesagt, ist so Schuhkarton groß, ein bisschen höher vielleicht, dann ist ein Schuhkarton. Ja, keine Ahnung.
Hauptsache er läuft und macht das, was er soll.
Das werde ich beim nächsten Mal dann berichten. Oh.
Ja, ich habe den mittlerweile auch und ich bin damit sehr zufrieden. Wahrscheinlich wird es der Thin Client sein. Spiele ich sogar gerade zufällig drauf.
Der hat irgendwie so mittig anscheinend den Ein- und Ausschalter, und daneben sind irgendwie noch so ein, zwei kleinere Knöpfe.
Okay, dann ist es vielleicht doch ein anderer, weil ich habe vorne auf der Frontseite nur den Ein- und Ausschalter und dann eben Klinkenstecker und zwei USBs.
Oder sind das Lampen? Manchmal sind die ja auch so nach hinten versetzt, dass man denken könnte, es sind irgendwelche Knöpfe. Aber das stimmt schon.
Unter dem Anschalter zwei runde Vertiefungen.
Sekunde, ich muss mal eben aufstehen und gucken.
Du stellst Fragen.
Ja, dann wäre es der Thin Client, deswegen frage ich.
Ich weiß nämlich, ich
genau
weiß,
da die Klinkenanschlüsse.
War ein ziemlich großes Paket, was Robert da gepackt hat. Es kann auch sein, dass er einen anderen Rechner zusammengebaut hat.
Ja klar, überhaupt keine Frage. Klar.
Das weiß ich im Augenblick nicht.
Unter dem Anschalter kommt erstmal gar nichts und dann kommen USB und eher im linken Bereich die Klinkenstecker.
Achso, nee, dann sprechen wir wahrscheinlich von zwei verschiedenen Geräten, okay.
Aber bei Schuhgröße, Schuhkartongröße hört sich ein bisschen an wie nach einem Shuttle, nach einem alten Shuttle-Gehäuse.
Ich glaube, ja. Das ist es auch, ja. Auf jeden Fall schön platzsparend, sodass man es, wenn man ihn nicht braucht, eben auch wirklich abbauen kann, weil wir wollen das Ding am Fernseher betreiben. Dazu gleich eine Frage, wenn wir schon dabei sind. Geht das so ohne weiteres? Also kann ich einfach mit einem HDMI-Konverter den PC ganz normal an einen Fernseher anschließen, oder muss man im PC noch irgendwas dafür umstellen? Oder ist am Ende eigentlich egal, was für ein Ding man da hinten anschließt?
Kommt auf den Fernseher drauf an.
Es könnte klappen, die Chance ist da. Also Danny hat recht, ja. Mal klappt es, mal nicht. Also es kann sein, dass das sofort geht, kann aber auch sein, dass du was umstellen musst.
Und wo umstellen? Also im Windows dann, oder?
Eher im Fernseher, wenn das auf dem Fernseher nicht korrekt dargestellt wird. Aber normalerweise, wenn das dann mit per HDMI-Kabel ist und die Frequenz dann auch, also das muss halt 60 Hertz sein für den Fernseher, glaube ich, 50 oder 60 Hertz bei dem Fernseher, dann müsste das eigentlich so ohne weiteres funktionieren.
Gut, werden wir testen. kleine Anekdote noch. Ich habe mir vorsichtshalber, weil ich nämlich nicht sicher war, ob XP USB-Mäuse und Tastaturen automatisch schon erkennt, ohne Treiber-CD, habe ich mir so eine PS2-Maus beziehungsweise noch einen USB-PS2-Konverter. Und ich habe mir bei einer Maus die Bewertung durchgelesen und da schrieb einer, was für ein Scheiß, ich habe das gekauft und ich kann das gar nicht anschließen. Da hat einer kommentiert, ja, wo wolltest du es denn anschließen? Ja, an meine PS2. Und er sagte, ja, PS2-Maus ist aber damit der Anschluss gemeint und nicht das, wo man es, an welchem Gerät man es verwendet.
Herrlich.
Oh ja, das ist auch nicht schlecht.
Ja, pass auf, der Witz kommt eigentlich dann. Denn schrieb nämlich noch jemand, und dann, ich habe das nämlich dann auch nachvollziehen können, du konntest tatsächlich die Maus in zwei Varianten kaufen, und zwar einmal als Maus mit PS2-Anschluss und tatsächlich auch als Maus für die PS2.
Man muss auf die Details achten, ja.
Ja, genau.
Hallo, ihr Lieben, wie geht's?
Hallo, Arne.
Hallo, Arne. Hallo, Arne.
Kurze Info wegen Twitch, das Video ruckelt ganz schön.
Ja, ich sehe es. Ich frage mich auch gerade, warum. Es ruckelt sogar auch beim Abspielen auf dem Rechner. Das ist eigentlich unlogisch. Das ist ein OBS-Problem gerade, kein Streaming-Problem. Jetzt muss ich mal gucken, ob der zu hoch rausgeht vom Signal, aber eigentlich nicht.
Ja, ich wollte schon nichts extra sagen, weil bei mir ist in letzter Zeit mit Twitch gerade zum Wochenende hin immer so eine Sache. Ich dachte erst,
Ist es auch. Also, und wir hatten ja auch zum Thema Stammtisch. Diesmal hatten wir etwas weniger Probleme als sonst, aber jeden Donnerstag kurz nach 8 geht Zoom in die Knie. Ist genauso genial, kann mir auch keiner erklären. Und wir hatten jetzt letztes Mal nur zwei kurze Einbrüche und davor den Donnerstag war eine Viertelstunde plötzlich das Bild kleiner. Also dank Corona ist, glaube ich, das Netz allgemein ganz schön überlastet.
Ja, zum letzten Drittel gestern hat sich es ganz gut wieder gefangen.
Ach, das war gestern fast die ganze Zeit. Es war nur am Anfang zweimal ganz kurz. Aber der Donnerstag davor war schrecklich. Da war ein gutes Drittel der Sendung plötzlich auf, wie hat Marcel so schön geschrieben, wir haben alles gehabt, von 320 Pixel bis Full HD. Und selbst Full HD hatten wir vorher nicht. Also wir hatten da vorhin Donnerstag die beste und die schlechteste Qualität in einer Sendung. Also völlig unlogisch. Aber wie gesagt, es werden zu viele Leute zu gewissen Stoßzeiten wahrscheinlich auch Sachen machen. Sowohl bei Zoom als auch bei anderen Diensten. Ich vermute einfach, irgendwo sind Grenzen.
Ja klar, und gerade am Wochenende, das ist dann auch meistens noch, da sind die Steam-Sales noch aktiv, dann geht das übers Internet und Twitch und alles Mögliche halt, ne? Das bleibt nicht aus.
Ja, ich konnte es auch nicht vorher testen, ich hatte das schön gerendert, die Sachen, zusammengestellt, habe dann gemerkt, dass ich Widescreen und 16:9 Bilder zusammengebunden hatte und dadurch war das ganze Video schon kaputt und dann musste ich nochmal andere Videos raussuchen, da hatte ich schon einen Fehler gemacht vorher, aber... Wie gesagt, Technik ist immer wieder Schönes. Du machst 100 Sachen, die funktionieren. Beim 101. Mal hast du nichts umgestellt und irgendwas reagiert anders. Ich glaube, wie Mikrofone. Dreimal getestet, beim vierten Mal geht es nicht. Das ist, haben wir ja auch immer wieder, wenn wir irgendwo Aufnahmen machen. Du kannst alles 1000 Mal testen und die Technik macht dir irgendeinen Strich durch die Rechnung.
Es gibt auch so Regressionen, dass es praktisch immer schlimmer wird statt besser oft, dass dann sowas kaputt gefixt wird sozusagen. Also mir ist das heute gerade aufgefallen, dass man ja auch Computer gar nicht mehr richtig ausmachen kann. Also ich hatte halt hier meinen Bildschirm aus und wollte meinen Windows-PC ausmachen und ich drücke auf den Knopf rum und er geht nicht aus. Dann musste ich halt erst mit der Maus irgendwas anklicken, bevor es ausging. Und bei meinem Mac OS, da geht er zwar aus, wenn ich den Knopf drücke, aber manchmal nicht an. Und weil der ja keine Festplatte hat, hört man auch nicht. Das heißt, du drückst diesen scheiß Knopf und du denkst, ist er jetzt an, ist er nicht an? Man weiß es ja nicht. Es macht ja keinerlei Ton. Also irgendwie früher, also so Geräte wie so ein Fernseher und so früher, den konnte man halt einfach ausschalten, dann war er aus. Aber das, selbst das geht ja heutzutage irgendwie nicht mehr so richtig. Oder schon seit Jahren eigentlich nicht mehr richtig bei diesen ganzen Geräten. Das nervt mich auch total, aber es hat jetzt auch nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast.
Ja, ganz schlimm ist es bei OLED-Fernsehern, die darfst du ja teilweise gar nicht mal ausschalten. Also zumindest nicht direkt nach dem Betrieb.
Müssen die sich immer noch so warm halten oder wie eine Zeit lang? Oder?
Nee, die reparieren sich quasi selber. Die machen halt dann quasi so Tests und versuchen halt dann das Bild immer nachzujustieren.
Ja, schrecklich. Also das ist wirklich eine komische Entwicklung. Das, ich weiß auch nicht gar nicht, warum mein Computer überhaupt noch einen An-Aus-Knopf hat. Weil er funktioniert eh nicht. Also.
Wenn du den OLED halt immer ausschaltest mit der Steckdose, dann kann es halt dann umso schneller passieren, dass das Bild einbrennt.
Aber das mit dem Rechner, das muss was mit den Einstellungen zu tun, mit Hibernate oder sowas. Weil meine Rechner sind immer aus, komplett.
Wobei, also bei den Apple, den MacBooks, die kann man ja, glaube ich, gar nicht mehr wirklich richtig ausschalten, weil da gibt es ja auch Modus, dass der, wenn er ausgeschaltet ist, sich dann auch aktualisiert und E-Mails abruft und
so. Ja, das ist der Hibernate-Modus, den musst du ausschalten, dann ist der auch aus. Natürlich geht das.
Ja, schon, aber bist du sicher, dass er dann auch wirklich nichts mehr im Hintergrund macht?
Also ja, der ist tot, der ist komplett tot, komplett aus. Der braucht dann auch über eine Minute, bis er wieder hochgefahren ist, wenn er dann hochfährt.
Aber es geht schon, aber worum es mir geht, ist, dass es nicht geht, indem man einfach den Knopf drückt oft, sondern
doch klar, du musst
dass man immer mit der einstellen. Maus irgendwas klicken muss.
Nee, du kannst so. Den Powerknopf kannst ja einstellen. Du kannst ja bestimmen heutzutage, weil das ja alles elektronisch geregelt ist. Früher waren das ja mechanische Schalter. Heute ist das nur ein elektronischer Schalter. Und da kannst du sagen, wenn der Knopf gedrückt wird, soll er ganz runterfahren oder in diesen Halbschlaf, diesen Hibernate-Modus oder wie der Fachbegriff da heißt. Das geht aber, das kannst du einstellen. Musst du halt irgendwie unter Windows 10 ist das, glaube ich, oder im BIOS zweifelsweise.
Wobei ich seit dem letzten Windows-Update auch so eine kuriose Sache hier habe, dass wenn ich also auch ganz normal den Power-Knopf drücke, fährt er manchmal auch nicht runter. Erst wenn ich diverse USB-Geräte abziehe, dann fängt er an runterzufahren.
Das habe ich beim Hochfahren. Das heißt, wenn ich gewisse USB-Geräte drin stecken habe, fährt er nicht hoch.
Das
oder braucht Minuten länger. Minuten länger.
Ja, da habe ich auch einen Kandidaten hier stehen.
Ah, okay. Dann bin ich ja nicht der Einzige, der das Problem hat. Das freut mich dann.
Naja, freuen, aber.
Ja, geteilt.
Also, es freut mich, übrigens, dass bei euch auch nichts funktioniert.
Noch was Cooleres
bei meinem. Doppeltes Leid.
Bei meinem Surface, ich habe ja so ein Microsoft Surface, was ich für den Unterricht verwende und das lief auch immer super und dann irgendwann hat das mit so einem Windows-Update auf einmal sich nicht mehr ausgeschaltet, wenn ich die Klappe zumache, also diese Stoffklappe. Das hat das vorher immer registriert und sich dann halt zumindest in den Schlafmodus gestellt. Aber dann blieb der mit einmal immer an. Da musste ich den also immer auch durch langes Drücken dieses Schalters halt dann manuell ausschalten. Das war total nervig. Und das hat wirklich ein Jahr gedauert oder so. Und dann mit einmal mit dem letzten Windows-Update von vor ein paar Wochen, jetzt geht's wieder. Also irgendwann haben sie es dann halt mal gefixt. Das ist war schon krass.
Sind doch magnetisch irgendwie, bei so magnetischen Schalter gehen die, glaube ich, dann.
Genau, wenn du die Klappe zumachst, dann registriert er das und dann merkt man das auch, weil man kann ja den Bildschirm dann noch so ein bisschen sehen, dass er sich dann halt verdunkelt und dann sozusagen ausschaltet. Aber meins, das war jetzt wirklich ein Jahr lang, wo das immer anblieb. Also da konnte ich die Klappe zumachen und der Bildschirm war halt auch geleuchtet und war noch an. Übrigens, wenn einem das mit einem MacBook passiert, dann kann der einem echt abrauchen, glaube ich. Weil der wird dann, wenn man die Klappe zumacht und der sich nicht sozusagen in den Schlafmodus begibt und der irgendwas Rechenintensives macht, dann kann der wirklich, glaube ich, dazu heiß werden, beziehungsweise vielleicht swattet er dann. Ja, aber das ist auch ganz runter. Fies.
Aber das ist mir weil auch schon passiert.
Du hast die Lüftung ja nur, wenn die Klappe auf ist. Also dann sonst machst du die Lüftung ja auch zum Teil zu dann.
Ich habe aber auch schon bei mir das gehabt, dass ich den zugeklappt habe und ich dachte eigentlich, dass ich den runtergefahren habe und dann habe ich in der Tasche und zwei Stunden später packe ich den aus meiner Tasche raus und stelle fest, der geht noch. Also ich glaube nicht, wenn man den halt wirklich in der Tasche packt, ja, dass der irgendwie überhitzt, sondern der taktet sich einfach dann bis zum Tod runter.
Ob das dann die Hoffnung ist, ich weiß nicht.
Aber beim Surface ist ja das Schlimme, das ist ja sogar noch von Microsoft, dass sie ein Jahr lang gebraucht haben, ihr eigenes Gerät zu fixen. Oh Mann.
Kann man eigentlich heute noch einen Prozessor durch Überhitzung töten? Was passiert denn, wenn man jetzt einen modernen Prozessor einschaltet ohne Kühlkörper?
Dann geht der Rechner aus, normalerweise nach einiger Zeit.
Ja, nimmt der dann Schaden, der Prozessor?
Nein.
Also das heißt...
Das stimmt, ja, das habe ich vorhin falsch gesagt. Der raucht nicht ab, also das stimmt, der geht da davon nicht kaputt, aber er throttelt dann eben. Und das mit dem Surface, das stimmt, aber... meins ist halt noch so ein ganz altes Surface. Ich glaube, das war denen nicht mehr so wichtig, weil ich eins dieser ersten hatte. Die haben ja inzwischen auch schon mehrere neuere Modelle. Die laufen bestimmt perfekt, aber mein altes war wohl bei Microsoft nicht mehr so wichtig.
Die Dinger sind auf jeden Fall, also die sehen zwar geil aus, aber die sind, meine Frau hat jetzt eins bekommen, ich glaube letztes Jahr ungefähr im Herbst. Das sieht jetzt aus, als hätte sie das 10 Jahre schon in Benutzung. Das ist total abgegrabbelt. Das ist diese Oberfläche, die hat das auch so marmoriert irgendwie, so grau, dunkelgrau marmoriert, da wo man halt eben das Touchpad hat und so weiter drumherum und das ist schon total abgegrabbelt, das sieht total hässlich aus.
Das ist doch aber auch nicht ganz
ja,
normales
Kunststoff, meinst du auch nicht aus? Das ist Metall, glaube ich, das ist, also bei meinem zumindest, Aluminium. Das haben sie so ein bisschen versucht, so wie bei Apple zu machen, das Surface, fand ich so, weil das hat halt so einen Metallkörper unten, glaube ich, wie so ein iPad sozusagen. Aber das stimmt, der sieht schon, der verkratzt schon irgendwie leicht. Also ganz so toll ist das nicht. Und auch dieses komische Stoff-Keyboard, das verschmantet ja auch so richtig schön, weil das hat so eine komische felsige Oberfläche. Auch ganz merkwürdig. Aber so schlimm finde ich es nicht. Also ich bin eigentlich mit dem Surface doch ziemlich zufrieden. Weil du hast halt ein Tablet, was ein komplettes Windows eben laufen hat. Und das gibt's ja bei Apple zum Beispiel nicht. Da gibt's ja nur diese iPads, aber die haben ja dann nur iOS. Also das finde ich schon ist sehr erfrischend, dass man praktisch so eine Art Tablet-Computer hat, der auch gleichzeitig Laptop ist, aber der auch im Tablet-Modus sozusagen ein volles Windows fährt. Mit allem drum und dran. Das ist schon irgendwie cool.
Das Teil ist genial. Achso, hallo erstmal.
Hallo Robin.
Hallo Robin. Da kannst du ja die Lösung bekannt geben. Du hast ja Christian geschockt mit dem Computer, weil er erst dachte, er hat ein Paket vom Nachbarn aufgerissen. Ja. Was war das für ein Gerät?
Das war ein Shuttle Mini-PC X, ich glaube X51 heißt das. Das ist Sockel 775 und müsste ein 31er oder ein 33er Chipsatz sein von Intel. Warum habe ich ihn geschockt?
Das hatte ich dir doch geschrieben.
Weil du meintest, dass das Ding schon gekommen ist, ohne dass du was gesagt hast.
Ich hatte erstmal nicht damit gerechnet und ich hatte es ja aufgemacht und es im ersten Moment nicht als PC.
Das habe ich so nicht verstanden. Alles klar. Ja, das ist ja eigentlich auch kein PC. Das ist ein Mini-PC. Das ist eigentlich das, was perfekt ist und eigentlich brauchst du ja die ganze Luft, die in einem normalen Computer ist, eigentlich nicht. Aber heutzutage habe ich halt schon mal ganz gerne mal ein bisschen mehr Luft im PC. Aber das ist natürlich wirklich winzig klein, aber ich liebe die Teile. Ich habe sie eine Zeit lang in der Firma, haben wir die, als wir noch Geld hatten, habe ich die Teile immer so 3-4 Stück versucht im Monat bei eBay oder eBay Kleinanzeigen günstig zu bekommen. Die gab es dann immer so für 20 bis 40 € zu kaufen. Aber leider war sehr viel Ausschuss mit dabei. Also jetzt über die Jahre, 3 Jahre haben wir die Geräte, sind doch bei 2 oder 3 die Netzteile kaputt gegangen. Das sind immer Netzteile, die du nur von Shuttle bekommst. Das ist kein klassischer Standard. Inzwischen gibt es auch mehr davon, auch Alternative. Aber es gibt einige von den Dingern, die haben halt Netzteile, die gibt es nur für das Gerät. Und dann sitzt man da und stellt fest, warum soll ich jetzt 60 Euro für ein Netzteil ausgeben, was irgendwie, keine Ahnung, für einen Computer, der 50 oder Euro wert ist.
Wir begrüßen auch den Manfred und den Greco76, den Stefan, die sind dazugekommen, hallo. Heimlich durch die Hintertür.
Hallo. Hallo beieinander.
Moin.
Ja, ich habe natürlich den Fauxpas besessen, ich habe dir keinen Stromkabel reingepackt, das ist bei mir inzwischen schon Standard, weil ich wahrscheinlich automatisch denke, die Leute haben ja massig.
Robin, nur weil wir davon 100 Stück rumliegen haben,
ja, die ich brauchen. Weiß. Na, Danny hat davon auch 50 Stück Minimum.
Ich hatte welche dabei in meinem Paket.
Verdammt. Das nächste Mal lege ich da 10 Stromkabel bei, lässt den Rechner weg.
Genau, ist ungefähr gleich schwer.
Ein VGA-Rechner.
Genau. Ja, VGA, das ist ein schönes Thema. Ich habe jetzt schon wieder, bitte. Ich habe gehört, dass es die ersten Fälschungen geben soll.
Ja, habe ich auch gelesen, aber das ist, wird ja auch immer. Vor allem das Schlimme ist ja, dass die Leute das in die Auktion reinschreiben und dann ist es nachher nur eine verschweißte Version, die gar nicht gegradet ist und solche Sachen. Oder ja. Noch besser, die packen ein Bild rein von einer Originalversion und verschicken dann die Kopie.
Das ist auch schön. Ja, das wird uns noch die nächsten Jahre, denke ich, verfolgen.
Solange es die Leute gibt, die das sammeln, ja.
Ja,
es
wenn,
gibt da geteilte wenn, Meinung.
Spätestens wenn Bitcoin Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres doch mal einen ganzen Sprung nach unten machen wird, dann werden die Leute versuchen, Alternativen zu finden. Und vielleicht ist dann tatsächlich wieder das eingeschweißte Super Mario die Lösung für alles.
Ich weiß es nicht. Da halte ich noch ein bisschen gegen. Das wird man sehen. Also es ist ja jetzt schon so, dass es verschiedene Grading-Stellen gibt und einige sind nicht so begehrt wie andere. Diese Vata-Sachen waren gerade im Aufwind, dann sind sie wieder runtergegangen. Da gibt es VGA und da gibt es noch eine, ich habe jetzt vergessen den Namen, die in England die eine Stelle. Das heißt, es gibt jetzt auch immer mehr Firmen, die jetzt Grading anbieten, weil natürlich die erst recht Geld riechen, weil wer verdient am Ende auf jeden Fall Geld, die Firma, die das Grading vornimmt. Und die geilste Aktion ist jetzt folgende, wenn du etwas in Amerika graden lässt, Robin, was passiert dann wohl meistens?
Keine Ahnung.
Du schickst das dahin, der Zoll öffnet das Paket und reißt erstmal alle Verpackungen auf, um zu gucken, was da drin ist. Mhm. Die haben Pakete aufgemacht, da hat einer eine Twitch gehabt, irgendeine Sonderedition, die es nur ein paar Mal gibt und wollte die verschweißt. Nee, Entschuldigung, eine Switch. Das ist schlimm. Diese ganzen Itch-Dinger. Nein, die Switch und wollte die graden lassen, original verschweißt, weil er wollte die danach für 10.000 Euro oder so weiterverkaufen, also völlig irrer wieder. Und der Zoll hat dann erstmal die Folie abgemacht und guckt, ob da auch eine Switch drin ist. Und hat ihm dann noch eine Sonderedition von Cyberpunk, die er auch graden lassen wollte, auch aufgerissen und die Packung aufgeschlitzt mit Messer. Und das wird zwar dann von der Versicherung ersetzt, der Kaufwert teilweise, beziehungsweise der Wertverlust, aber natürlich nicht der Verlust, dass es nicht mehr gegradet werden kann. Jetzt kriegt er die Sachen nicht mehr. Ich fand's geil, weil ich halte davon ja sowieso nichts. Aber du schickst den ganzen Scheiß los und der Zoll reißt alle Packungen auf oder macht dann einen Schlitz rein und guckt, ob Drogen drin sind, mitten durch die Packung durch. Das ist so geil. Das ist so bösartig. Der hat Sachen gehabt, die kosten irgendwie im Einkauf 450 Euro, hat er gesagt. Und die wären gegradet, jetzt schon 4.000 bis 5.000 Euro wert. Und die haben sie ihm zur Hälfte geöffnet. Ich meine, ich fand's lustig.
Wenn du zuhörst, du Penner, selber schuld.
Eben.
Das nennt man Schadenfreude,
nein,
oder was?
Nein, aber sowas. Ich träume ja immer noch von dem, das erzähle ich ja immer wieder. Irgendwann mache ich einen YouTube-Kanal, wo ich verschweißte Spieler aufreiße. Aber wir müssen uns das erstmal leisten können. Aber das wäre so mein Traum. Einfach den Leuten zu sagen: guck mal, wir gucken jetzt mal nach, was in diesem verschweißten Spiel drin ist, denn wir wollen die Sachen ja spielen.
Genau, wenn du mal Milliardär wirst, dann...
Da muss ich gar nicht Milliardär zu sein, da brauche ich nur so viele Leute. Wenn es sich... Der eine macht das ja bei Twitch sowas ähnliches. Der kauft ja gegradete Sachen für 3.000 Euro, 4.000 Euro und während er das in der Sendung vorführt, verdient er während der Sendung 4.000 Euro durch Twitch.
Das ist ja, so wie die Montana Leute, Black, die ihre iPhones zerstören. Genau. Also so ganz neue iPhones.
Auch ein geiler Kanal. Gibt den einen Kanal mit dieser Pressmaschine. Kennst du den, Ingo?
Nee.
Der versucht, alle Sachen, die es gibt, zu zerquetschen.
Das ist aber bescheuert. Also ich muss sagen.
Nein, natürlich ist es bescheuert, aber das Grundprinzip ist ja genauso sinnlos. Der kauft ein iPhone für 2.000 Euro und zerquetscht das. Und das Video gucken so viele Leute an, dass er 5.000 damit verdient. Also wirtschaftlich ist es schon. Aber ja,
das
absurd.
Das lohnt sich schon, aber das könnte ich nicht übers Herz bringen. Also.
Naja, aber Packung aufreißen, das könnte ich. Aber da hätte ich keine Schmerzen mit.
Naja, momentan ist es ja mit bescheißenem Retro ja auch wieder so ein bisschen leider in Mode gekommen. Ihr habt da sicherlich alle mitbekommen, oder die Leute, die auf Facebook sind, haben bestimmt mitbekommen, was dem lieben Armin vom Retro Place passiert ist, oder?
Nee. Habe ich
erst gestern gelesen. Das ist krass. Nee,
Armin hat sich in England eine angeblich komplett überholte Vectrex gekauft mit Spielen, ich glaube im Wert von
1200 Euro.
Ja, 900 Pfund wollte ich gerade sagen, genau. Und hat das Gerät bekommen, es sah optisch auch einwandfrei aus, dann lief das Ding aber nicht vernünftig, das Bild war am pulsieren und dann hat er es halt aufgemacht, um mal reinzugucken. Ja, und siehe da, das Gerät ist nicht überholt, also in keinster Form, und aufgrund dessen, weil er das Gerät eigenhändig geöffnet hat, verweigert der Verkäufer jetzt die Rücknahme.
Nee, noch schlimmer, eBay macht keinen Fall auf, weil es geöffnet wurde. Das ist sogar das Hauptproblem, weil du darfst natürlich die Sachen, weil dann kann der Verkäufer auch behaupten, du hättest das ausgetauscht am Ende. Wie willst du das beweisen?
Ja gut, das stimmt.
Das ist halt scheiße, aber wie gesagt, sowas passiert, und ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, für 1300 Euro eine Vectrex über eBay zu kaufen, ehrlich gesagt. Ist eine Frage, ob man das Risiko eingehen würde. Ich würde es nicht tun. Nicht
200-300 Euro?
Ja. Vor 5 Jahren.
Ja. Ja, du kriegst jetzt, wenn du Glück hast, kriegst du welche zwischen 300 und 500, aber dann sind das auch etwas abgewrackte Versionen. Aber 1200 ist schon ein hoher Preis trotzdem. Aber wenn natürlich im Top-Zustand gewesen wäre.
Er wollte halt eine überarbeitete, die du in 20 Jahren noch anmachen kannst. Weil die Probleme bei dem Gerät ist halt, wie schon das, was er hatte, das haben wir auch. Wir haben ja 3 Vectrexes im Laden. Und bei 2 gibt es Probleme mit dem Monitor. Genau dieses Pumpen, dass du ihn anmachst. Und das ist so, als ob du getrunken hast und deinen Kopf unbewusst bewegst. So kommt dir das Bild halt entgegen. Das, was bei Fernsehen, die kaputt war, früher im Fernseher, früher kaputt waren, dass die Bildröhre hinten, die Röhre, die Kathode, der Kathodenstrahler hinten ein Problem hat.
Richtig, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich solche Summen bei eBay überhaupt noch investieren würde für irgendwas, selbst wenn ich es könnte. Also das würde ich mir dreimal überlegen, glaube ich, weil die Gefahr, dass auch, ich habe ja nun selber viele Sachen verkauft aus Gründen in letzter Zeit, und selbst da ist ein Teil der Ware trotz guter Verpackung von der Post zerstört worden, nicht angekommen, oder jemand hat behauptet, da wäre was kaputt gewesen. Ich habe am Ende auch knapp 150 Euro an Wert verloren an Sachen, die ich verkaufen wollte. Also, und als Dank wurde ich noch bei PayPal gesperrt für 2 Wochen, weil Sachen von der Post geschreddert worden sind, und die Versicherung ist dann wieder nicht eingetreten, weil der Empfänger hätte das bestätigen müssen, dass es kaputt ist. Der hat sich aber geweigert, weil er sauer war, und da habe ich das Geld nicht wiederbekommen und habe die Einzelteile zurückbeschickt. Ich habe eine Floppy verkauft gehabt, eine 81 sind das die mit 3,5 Zoll,
genau, glaube
ich. Die habe ich verkauft gehabt und die wurde von der Post komplett geschreddert. Da waren nur noch Einzelteile im Paket, da ist auch einer rübergefahren mit dem Auto, keine Ahnung. Und die habe ich dann auch in Einzelteilen zurückbekommen, und Versicherung hat nicht gegriffen, weil in der Schweiz der Empfänger sich geweigert hat, es zu bestätigen und es einfach so wieder zurückgeschickt hat und mich dann bei PayPal und eBay hat sperren lassen. Ich war schuld, ich war der Verkäufer und hatte jetzt musste das Geld zurückzahlen plus Porto und hatte ein geschreddertes Laufwerk. Und das ist mir bei 3 Sachen jetzt passiert, dass die beim Versand zerstört wurden. Und zwar nicht jetzt wegen falscher Verpackung, sondern wirklich, du sahst richtig, wie die Packung aussah. Also da muss ein Auto rübergefahren worden sein oder der muss es weggeschmissen haben oder irgendwas. Das heißt, ich würde solche Sachen immer sehr, sehr vorsichtig sein, vor allem bei hohen Werten. Und du bist ja immer der Gearschte, weil wie gesagt, dann war ich bei PayPal längere Zeit gebrandmarkt, dann musste man das Geld erstmal als Sicherheit bei PayPal wieder einzahlen. Das durfte ich aber nicht übers Konto wie sonst automatisiert, das müsste ich dann direkt einzahlen und mir von jemand anders überweisen lassen, weil ich ja da nicht mehr kreditwürdig bin mit einmal, obwohl ich seit 10 Jahren PayPal benutze. Weil das waren Sachen, das war Terror. Also du wolltest einfach nur ein paar Sachen privat verkaufen und hast 50 Auktionen und 48 auf dem Gut und wegen 2 hast du 3 Wochen lang Ärger. Also selbst wenn du alles richtig machst und dann hast du auch die Gefahr, wie gesagt, dass Leute dich verarschen wollen oder vor allem, wenn du selber was kaufst, dass du halt auch verarscht wirst. Und ob du dann irgendwelche Sachen erstattet kriegst, das weiß man immer nicht. Das ist schwierig geworden. Man muss sich eigentlich ein Limit setzen bei gewissen Dingen, auch wenn natürlich der Finger oft zuckt. Aber ich glaube, noch schlimmer ist eBay Kleinanzeigen, wenn Leute das dann überweisen und gar nichts bekommen und solche Sachen. Auch da hört man ja Horrorgeschichten.
Ja, oder du kriegst andere Sachen geliefert, als du bestellt hast.
Ja, und die ganzen, was auch im Augenblick ein Riesenproblem ist, aber das merkt man ja zum Glück meistens, die ganzen Fake-Anzeigen bei Facebook mit den Fake-Shops. Das hat ja so zugenommen.
Du meinst der Anfang mit diesem Wackelhai, der total süß aussah, der zubeißen konnte und reden konnte und das Ding sich wahrscheinlich 100.000-fach verkauft worden ist für 30 Euro. Du kriegst
einen Mini-Gummihai.
Und du kriegst einen schlecht gegossenen Plastikhai, der wahrscheinlich auf dem chinesischen Markt 1,05 Euro kostet, inklusive Versand. Aber da steht halt drin, an der Anzeige, wenn du runtergescrollt hast, du kriegst halt einen Spielzeughai, der in der Größe ungefähr dem ähnelt, was du gesehen hast. Und die Leute haben sich reihenweise beschwert. Und dass es laufend noch mit anderen Dingen passiert. Es gab es auch mit so einem Hund.
Ich habe selber einmal getestet. Es gab mal eine Anzeige, dass du für 8 Euro einen selbstlösenden Zauberwürfel kaufen konntest. Und da habe ich gedacht, das riskiere ich mal bei 8 Euro. Ich wollte nur mal wissen, was ich kriege. Weil das sollte ja ein Gerät sein, was sich selber löst. Ne? Und was habe ich bekommen? Einen Zauberwürfel, den man nicht mehr drehen konnte. Einfach nur ein Modell eines Zauberwürfels. Aber war mir klar, aber ich wollte es einfach mal selber sehen. Und ich dachte, irgendwann mal bei 8 Euro riskiere ich das mal, weil es inklusive Versand war sogar. Kriegst halt ein Modell eines Zauberwürfels. Aber da dreht sich nicht mehr irgendwas. Also richtig schön verarscht werden die Leute. Und jetzt ist der neueste Trend mit den gefakten Lego-Seiten. Heute habe ich eine Anzeige bekommen bei mir, weil ich ja viel mit Lego auch mache, privat. Da stand drin, ich könnte jetzt das Disney- und Harry Potter-Schloss für jeweils 35 Euro bekommen als Original-Lego-Modell. Brauche ich nur bei Kreditkarte überweisen. Sieht aus wie ein echter Shop, ist komplett fake.
Ja, das ist...
Das wird immer schlimmer, dass sie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen für irgendwelche kleinen Betrügereien oder großen Betrügereien. Das ist schon ziemlich...
Oder das Klassische, was ich ja schon seit Jahren bei eBay bemängle, dieses Problem, dass du sagst, ich möchte einen Artikel aus Deutschland haben. Du guckst, scrollst den Artikel runter, es ist alles in Deutsch und dann kaufst du den Artikel und kriegst dann deine PayPal-Übersicht. Du kriegst ja vorher nicht gesehen, wie die E-Mail-Adresse des Verkäufers ist. Und dann kriege ich mal eine Übersicht und da sind nur chinesische Schriftzeichen drin in dem Dokument von PayPal. Und dann steht da drin Shenzhen, bababababababa. Und ich denke, Alter, ich bin schon wieder, obwohl ich angeklickt habe, aus Deutschland. Da steht auch drin, Lieferstandort Deutschland, Lager Mönchengladbach. Und dann kriegst du eine Sendebestätigung und da steht dann drin, per Post unversichert sozusagen, no tracking von Shenzhen abgeschickt am. Und das dauert dann 35 Tage.
Ja, aber ich habe noch eine Sache, da muss ich jetzt auch tatsächlich lachen. Hatte ich wieder so eine Geschichte, das sollte ein selbstöffnender High-End-Regenschirm sein mit integrierter Beleuchtung.
Aha.
8 Euro inklusive Versand. Habe ich auch bestellt, der kam gestern an. Es ist ein selbstöffnender Regenschirm mit Beleuchtung.
Dreimal und dann war es das.
Nein, ernsthaft, ich habe ihn noch nicht kaputt gekriegt. Ich habe ihn 5-mal auf und zu gemacht und der sieht stabil aus, das habe ich noch nie erlebt. Das erste Mal, da war ich mir auch sicher, dass dann, da wollte ich eigentlich ein Posting draus machen, dass irgendjemand dann ein Modellregenschirm mir schickt oder irgend sowas. Nee, der war echt. An den kann man sogar benutzen.
Warum bestellt ihr diesen Scheiß, diesen Schrott?
Weil ich bei einigen Sachen, ich möchte einfach solche Sachen, auch wenn sie richtig, einfach mal auch beweisen, einfach zeigen. Dass ich mal Leuten davor warne. Bei 8 Euro Einsatz ist es ja nicht so ein hohes Risiko. Manchmal ist ja was wirklich dabei. Einfach mal den Leuten zeigen, wie sie verarscht werden, weil es raffen ja genug nicht. Es gibt ja kaum welche, die mal posten, ich bin verarscht worden, hier seht ihr es.
Meine Frage. Aber ich meine, sag du.
Nee, ich wollte was anderes anfangen. Dann sag du nochmal.
Also ich habe dazu auch was gehört, zum Beispiel, wenn man so diese Platinen bestellt, zum Teil, von nicht renommierten Quellen, dann fehlen manchmal einfach irgendwelche Widerstände oder so. Also die sehen dann halt gut aus, funktionieren vielleicht auch eine Zeit lang, aber da fehlt halt dann irgendein Kondensator oder irgendein Widerstand und dann rauchen sie halt irgendwann ab. Also da wäre ich auch immer vorsichtig, so bei Elektroniksachen und so.
Natürlich.
Dass man zumindest halt irgendwo bestellt, wo man dem auch vertraut.
Du kannst ja bei AliExpress gucken, was du alles an Handhelds und Konsolen kriegen kannst. Habe ich noch nie bestellt allerdings. Das ist aber auch komplett absurd, was du da teilweise für Sachen bestellen kannst. Vor allem, was ich mich trotzdem frage, teilweise verstehe ich die Preise trotzdem nicht. Dann bestellst du was aus China für 5 Euro inklusive Versand und das ist dann eine Konsole, wo tatsächlich auch ein paar Spiele drauf sind. Oder 6 Euro, 7 Euro. Ich verstehe nicht, das muss ja in der Produktion so günstig sein inzwischen, das ist ja komplett irre. Es gibt ja auch schon wieder Nachbauten hier von den Super Mario Handhelds bis hin zu, ich weiß nicht was.
Oh ja, was hatte ich gesehen mit dem, jetzt fangen sie an, die Pokémon-Spiele mit Karton nachzuproduzieren.
Die gibt es für 15 Euro bei AliExpress verschweißt.
Die Module gibt es immer, die gab es schon.
Mit Verpackung jetzt.
Ja, jetzt fangen sie an, die Dinge mit Verpackung nachzumachen. Also es fängt jetzt an, dass du selbst Boxen nicht mehr erkennst auf ersten Blick, weil du als, keine Ahnung, du kaufst eine Sammlung mit 10 Spielen an und da sind zweimal richtig teure Spiele mit bei, aber das ist dann halt auch nur schlecht nachgemachte Kartonboxen.
Ja, erkennst du nur an den Schatten vom Schriftzug und an solchen kleinen Dingen. Oder was auch schön ist, was ich auch noch nicht wusste, was ich jetzt gelernt habe, dass sämtliche Nintendo-verschweißten Gameboy-Spiele aus Amerika, die eine Nintendo-Banderole drin haben im Plastik, sind Fälschungen. Weil in Amerika gibt es diese Banderole nicht zum Beispiel. Wusste ich auch nicht. Die gibt es nur in Europa, die Banderole, aber die haben sie jetzt gefälscht für amerikanische Module.
Super.
Aber ich finde es auch blöd, immer nur nach dem Billigsten zu gehen. Also ich finde, man sollte auch, ich finde es auch gut, das mal anders zu betrachten, dass man nicht immer nur so billig wie möglich alles kauft, sondern halt auch mal für Qualität alles, dann eben auch mal richtig. Bereit ist, etwas mehr zu bezahlen.
Aber wenn ich ein Gameboy-Spiel kaufen möchte und ich erst ein Studium machen muss, um rauszufinden, welches Original ist, welches nicht, das kannst du kaum verlangen von den Leuten. Das kannst du nicht unterscheiden. Wenn ich jetzt irgendein Spiel spielen will und sehe das auf einem Foto, können 90% nicht sofort erkennen, ob es eine Kopie ist oder nicht. Und das ist schon sehr ärgerlich dann. Du kannst immer anhand des Preises vermuten, es ist eine Kopie. Aber wissen kannst du es teilweise nicht. Weil manchmal kriegst du ja auch Sachen in der Sammlung günstig. Wenn du 20 Spiele kaufst, wie Robin das sagt, und zwei davon sind eine Fälschung, das kriegst du ja vorher gar nicht mit.
Ja genau, aber deswegen kauft man halt vielleicht in einem Laden oder irgendwem, den man, wo man auch dann vielleicht gerne mal mehr bezahlt, ja. Aber dafür eben auch weiß, dass man halt was Gutes bekommt.
Kriegst du doch, wenn es die Spiele noch ein paar, nur in kleinen Mengen gibt, findest du auch keinen Laden mehr, der dir das anbietet oder den du da vertrauen kannst. Gibt's doch nicht.
Und selbst ich hab den Hai gefunden, den der Typ bestellt hat und bekommen hat.
Sehr gut, ja. Jetzt musst du nur das Video verlinken, wie der animierte Hai im Video aussah.
Ja, ich suche es gerade. Das ist das Ding, was er für 30 Euro gekauft hat.
Ach du Scheiße.
Warum bestellt man sowas?
Es gab ein Video, wo der Hai 10-mal so groß war und aussah wie eine animierte Puppe.
so bedruckter Stoff. Mit schiefen Augen. Klärens der Hai.
Ist geil, ne? Sowas. Ist halt Vorspielung falscher Tatsache. Und im Kleingedruckten steht dann irgendwo drin, was es wirklich ist.
Ich habe den anderen auch gefunden, wie er aussehen
sollte. Sehr schön, ja. Okay. Aber es gibt ja solche Sachen auch, und viele Sachen stehen ja dann halt in den AGBs oder im Kleingedruckten drin, dass sie dich verarschen. Das Geilste ist noch jetzt, das ist auch so eine Geschichte, habe ich einen Bericht gesehen, es gibt Partnerbörsen im Netz, wo die Leute, mit denen du da chattest, alle gefaked sind, also alles bezahlte Mitarbeiter sind. Und es steht in den AGBs dieser Partnerbörsen drin, auf dieser Börse befinden sich keine echten Menschen und damit ist das legal in einigen Ländern. Ist genauso absurd. Du denkst irgendwas und man spielt dir etwas vor. Passiert in jedem Bereich.
Haben wir auch was Positives?
Ich habe das Gefühl, das ist doch was negativ. Ach, das ist ja eher lustig. Positiv. Wir wollten mal nicht mit Corona anfangen, also ist das schon mal nicht schlecht.
Nee, ja, bitte nicht. Ich wollte auch noch mal gerade kurz was anderes sagen. Und zwar, ich habe hier gerade einen kleinen Schock bekommen. Kann es sein, dass TeamSpeak irgendwie hier von Google abgetastet wird oder gescannt wird? Weil vorhin habt ihr ja geredet, mal ganz kurz mit Christian, über Focusrite. Da ging es ja um diesen DAC oder diesen Audioadapter für die Mikrofone. Und ja. Ich muss zugeben, ich selber habe mich auch immer interessiert mit Focusrite. Habe mir jetzt einfach gedacht, das könnte ich ja mal nachschauen mal. So, und jetzt gehe ich gerade auf Spiegel und da kommt eine Werbung mit Focusrite.
Das ist Alexa bei dir zu Hause, das ist wahrscheinlich nicht
TeamSpeak. Nein, hier ist kein Alexa drin. Nein, das ist aber ganz gruselig irgendwie.
Ist es auch.
Vor 3 Monaten, aber dass just jetzt, ja, eine halbe Stunde später, nachdem das hier erwähnt worden ist, auftaucht.
Also hätten wir jetzt im Netz gesurft, dann hätte ich das auch vermutet.
Hatte ich euch das mal erzählt, oder das habe ich das letzte Mal irgendwann vom Jahr erzählt, dass ich, als ich mir den Mister gekauft habe, habe ich überlegt, ich kaufe es nicht in einem Stück, sondern, die bieten mir an, 12 Monate ohne Zinsen. Habe ich gedacht, ach super, das ist wunderbar, muss ich jetzt nicht die 240 Euro oder 250 Euro im Stück bezahlen. So, und ich habe es natürlich bei PayPal, ist ja eine automatische Funktion bei PayPal ab einer bestimmten Summe und bei gewissen Händlern. Ab dem Moment hatte ich bei YouTube nur noch Videos von Smava. Und zwar 2 Monate durch. Ich habe nur noch Videos von günstigen Krediten bekommen.
Ja gut, aber das ist ja Absicht. Dann.
Das macht dich doch irre. Ich meine, du hörst nur noch Smava und das hörst du die ganze Zeit. Ich bin da verrückt geworden.
Ja, wie gesagt, bei einigen Sachen muss man auch die personalisierte, wenn es einen völlig nervt, die personalisierte Werbung ausschalten. Ich erzähle ja immer wieder die Geschichte, dass ich, wie gesagt, auch YouTube-Kanäle vorgeschlagen bekomme, die ich nicht vorgeschlagen bekommen möchte, aber das kriegt man schwer wieder raus. Müsste man alle erstmal einzeln markieren, dass das nicht zu meinem Sehverhalten gehört. Wobei ich sonst eigentlich personalisierte Werbung ganz gut finde. Dass ich bei Facebook nur mit Retro-Sachen belästigt werde, stört mich jetzt nicht so sehr, sagen wir mal so rum.
Ja, trotzdem finde ich es schon ein bisschen gruselig.
Dass ich rede über Urlaub, wir müssten mal wieder nach Italien fahren und irgendein Satz und eine Stunde später kriege ich nur Italien-Werbung. Dann denke ich auch so, habe ich hier eine abgehört? Klar, irritierend tut sowas immer wieder. Aber wie gesagt, der Podcast hier darf gern abgehört werden, das ist ja öffentlich. Das war ja auch mal diese geile Geschichte, habe ich auch schon mal erzählt, dass ich ein Interview machen wollte mit einem Hacker und der wollte mit mir über einen sicheren Kanal das Interview führen, damit uns keiner abhört beim Podcast. Da habe ich ihm erstmal erklärt, dass ein Podcast ja von allen gehört wird und es nicht so schlimm ist, wenn der vorher abgehört wird. Aber das musst du auch erstmal den Leuten erklären.
Apropos Gala, da muss ich auch noch unbedingt eine Sache loswerden.
Erzähl.
Ich bin angeschrieben worden von einem Zuschauer der Gala, einem Spielesammler aus Hamburg, der mich am Montag zu sich eingeladen hat, weil er mir einige Spiele überlassen wollte. Er kann aufgrund auch inzwischen einer körperlichen Einschränkung nicht mehr so spielen, wie er es mal konnte. Und er fand das wohl so gut, dass er gesagt hat, er möchte mich da gerne unterstützen. Es kann gut sein, also er wollte sich auch noch mit euch mal in Verbindung setzen, zwecks Spielübernahme. Aber ich war auf jeden Fall am Montag da und habe ja ordentlich zugegriffen. Vor allem bei Super Nintendo-Spielen und ein bisschen Game Boy und Game Gear-Sachen.
Hättest du mir auch zeigen können, wenn man diese Sachen spielt?
Ich hatte den Super Boy dabei, also dieses Handheld, womit man Nintendo-Spiele spielen kann. Von daher ein bisschen Live-Performance gab es auch.
Da gab es auch einige Kommentare bei YouTube, habe ich gesehen, schon auch auf das Video wieder. Wobei ich da ja mal lachen muss, wenn die Leute sich gegenseitig darauf hinweisen, dass du ja nicht sehen kannst beim Spielen. Weil die Leute raffen es immer noch nicht. Du nennst dich Blind Gamer. Es steht im Text drin. Du erzählst es teilweise. Und einer schreibt runter, wieso guckt der nicht auf den Bildschirm? Und es ist zu schön, was da teilweise an Kommentaren steht. Die Leute lesen auch nicht mehr, ne? Das ist, hören auch gar nicht mehr zu. Das finde ich so faszinierend.
Es ist jetzt etwas böse, wenn ich sage, ja, solche Leute machen irgendwie dem Klischee des Gamers alle Ehre, weil man sagt ja oft dem Gamer auch keine hohe Intelligenz nach.
Na gut, aber dafür gibt es inzwischen zu viele. Das wäre jetzt eine zu pauschale Beleidigung.
Damit ja, natürlich, alle treffen. Es muss ja auch welche geben, die irgendwie so ein bisschen die Quoten.
Das stimmt. Nein, einige lesen halt und gucken halt nicht. Das ist doch genauso geil, wo ich Tränen gelacht habe. Ich meine, der hat am Ende gemerkt, du hast ja mal, gut, es ist ja erstmal auch für viele absurd, dass ein Blinder Videofilme dreht und Fotos macht. Im ersten Moment verstehen es ja viele nicht. Ich habe es ja auch zuerst nicht verstanden. So, da hast du ja bei uns ein Video gedreht. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Du hast Robin nämlich interviewt, hast die Geräte abgefilmt und so weiter und so weiter. Und das haben wir dann auch online gestellt. Und was schreibt der erste Kommentar drunter? Der Kameramann hat manchmal gewackelt.
Mein Lieber, das kann ich inzwischen toppen. Mein erster Dokumentarfilm, den ich ja richtig gedreht habe, geht ja über die Schützenfestkultur. Und ich habe letztens einen Kommentar bekommen, auch über YouTube, wo dann drin stand, es ist ein wirklich interessanter Film, vor allem als neu zugezogener, bla bla bla. Aber sage mal, warst du besoffen beim Film? Oder warum schneidest du den Leuten quasi die Köpfe ab?
Aber ich finde das trotzdem eigentlich dann ein ganz guter Kommentar, weil der hat nicht gemerkt, dass du blind bist.
Nee, aber ich meine, das Schlimme ist ja, oder das Witzige ist ja dann, Ingo, da habe ich bei dem einen runtergeschrieben, warum wackelt der Kamera? Weil es kann daran liegen, dass er blind ist. Und dann kam nur ein, oh, Entschuldigung, habe ich jetzt erst gelesen, der Film ist ja brillant. Er hat das dann gerafft. Weil es rechnet ja auch keiner damit. Ich meine, das hatten wir oft genug als Thema und ich würde es ja auch im ersten Moment nicht verstehen, aber ich würde ja zumindest lesen. Und wenn da steht im Vorspann ein Video von Blind Gamer Christian oder sowas ähnliches, würde ich zumindest überlegen, was das heißt. Aber ich habe dasselbe Beispiel. Wir machen diese Silent Unboxing-Sachen ja in letzter Zeit auf dem YouTube-Kanal. Was schreibt der Erste drunter? Ihr habt vergessen, den Ton anzuschalten. Und der erste Engländer schreibt drunter, you had to switch on the sound. Dann habe ich runtergeschrieben, vielleicht mögen Sie mal über den Namen der Videos nachdenken. Finde ich auch genauso faszinierend. Ich meine, wenn ich etwas Silent nenne und jemand schreibt, da war kein Ton, kann es sein, dass es Absicht war? Ich weiß nicht.
Aber ich habe da mal eine kurze Frage, Christian. Und zwar, gibt es eventuell Kameras mit so einem intelligenten Fokus, wo du ein akustisches Signal wiederkriegst oder eine Vibration wiederkriegst, dass du, wenn du ein Gesicht beispielsweise filmst, dass
ja, du... Ja, mit dem Smartphone gäbe es das. Aber ich lehne es ab, mit dem Smartphone irgendwas foto- oder filmtechnisch zu machen. Es sei denn, vielleicht gerade mal für eBay oder so. Weil ich mag einfach dieses Feeling, etwas Vernünftiges, Griffiges in der Hand zu haben und nicht so ein dünnes Glasteil. Ich wollte mal, es gibt ja schon so KI-Apps, die dir die Umgebung
ist gerade vom Knopf gerutscht,
beschreiben können und so weiter. Und ich wollte mal Geht das?
Jetzt geht's ja.
Gut. Das bist du bei mir aber auch ab und an. Heute aber auch nur. Ich wollte mal so einen Hersteller von so einer App, die dir Bilder und die Umgebung beschreibt, mal anschreiben, ob sie nicht irgendwie so eine Funktion einbauen können, dass man quasi die App mit einer externen Kamera verknüpft, um halt beides zu kombinieren. Aber ich glaube, das wird wieder zu kompliziert, weil dann die Kameras müssten ja dann auch irgendwie eine Schnittstelle bieten und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist das aber auch gerade so mein künstlerischer Anspruch und auch so der Reiz, eben nicht wie der sehende Fotograf oder die ganzen iPhone-Fotografen, die das blind machen, eben dieses perfekte Bild zu haben, sondern wirklich vieles auch so ein bisschen nach Gefühl zu machen und auch vor allem dem Zufall zu überlassen.
Ja klar, ist auch ein Argument, sicher.
Ja, wir können ja zumindest bei uns jetzt bei Twitch ausschalten, weil wir rund eine Stunde schon dabei sind. Also wie gesagt, wer diesen Stammtisch regelmäßig hören will, findet die Infos auf der Homepage, wie das funktioniert. Und man kann natürlich auch bei uns hier bei TeamSpeak mitmachen. Und das nächste Mal stellen wir den Rechner so um, dass der Flugzeug nicht ganz so doll ruckelt. Wobei, dieses Mal war es jetzt wieder besser. Also fragt mich bitte nicht, was da schon wieder los ist. Das checken wir doch mal. Also wie gesagt, den Stammtisch gibt es wöchentlich. Guckt da gerne mal bei uns auf die Homepage. Da könnt ihr auch die alten Folgen nochmal nachhören. All die uns unterstützen, bekommen ja da die volle Dröhnung. Also auch da danke fürs Zuhören und Zuschauen und hier geht es natürlich noch unendlich weiter. Ja, kann ganz normal nahtlos weitergehen. Ich habe das nur gestoppt. Ich werde gleich mal gucken, warum der da so geruckelt hat wieder zeitweise. Faszinierend.
So, jetzt dürfen wir explizit werden, oder?
Naja, es hören ja immer noch Leute, Ingo. Also ich habe immer nur Angst bei der Gala teilweise und auch bei Twitch und auch bei dem Essenstalk, da bei welchen Sachen. Mein Gott, manchmal ist das echt Grenze. Das ist so schön
aber
gewesen.
Ich hatte mich da wirklich zurückgehalten, fand ich, bei dem Essenstalk.
Das stimmt. Das stimmt tatsächlich.
Ja. Also ich wollte nicht unter die Gürtellinie gehen.
Bist du auch selten. Du hast immer wieder die Spitze ausgetestet. Immer wieder.
Es sind andere für dich an die Gürtellinie gegangen.
Miriam hat alles gegeben.
Ja. Jetzt kommen wir mal zu euren Nüssen, Jungs. Das ist mein Lieblingssatz.
Genau. Wer ist an wessen Gürtellinie gegangen?
Nein, Miriam hat doch bei dem Essenstalk gesagt, jetzt kommen wir mal zu euren Nüssen, Jungs.
Ach so, ja.
Das fand ich auch ziemlich gut. Ja, aber sie darf das, dann fällt das nicht so auf. Wenn ihr das macht, ist es ja nicht schön, aber... Ach ja.
Ja, es war wirklich gut, dass auch Miriam dabei war, weil ansonsten hätten wir wirklich uns unterstellen können, das wäre halt irgendwie ein bisschen zu platt gewesen. Also das heißt, nee, nicht zu platt, aber zu vielleicht ging es auch manchmal, nee, frauenfeindlich war es jetzt nicht.
Es war zweideutig, immer zweideutig.
Ja, zweideutig, genau. Und da war es halt, also da haben wir uns wirklich gut ergänzt, da war das dann halt auch ein gutes Geschlechtermix.
Absolut, also wie gesagt, das war jetzt nicht gegen irgendein Geschlecht, es war einfach teilweise, genau. Teilweise versehentlich, teilweise wahrscheinlich absichtlich ein bisschen doppeldeutig.
Ja.
Wobei, wie gesagt, ich lag am Boden, das wiederhole ich auch noch tausendmal, wo Robin dann sagte, er hatte keine Zeit einkaufen zu gehen, aber er findet alles im Müll. In seinem Müll.
Schön, oder?
Das war aber der Satz, der kam so schnell.
Aber ich habe ihn eigentlich richtig interpretiert, beziehungsweise ich habe mich gefreut, weil ich habe auch bei mir im Müll mal geguckt, was ich noch alles habe, aber.
Super.
Also ich kann das gut nachvollziehen mit dem Müll, weil meistens sind das ja auch die Sachen, die man halt dann auch gegessen hat.
Ich habe leider nur ganz kurz zwischenzeitlich reingucken können und ich habe nämlich noch was nebenbei gemacht gehabt und hatte den Ton auch auf dem anderen Bildschirm dementsprechend aus. Irgendjemand von euch hatte vegane Kekse dabei. Wer war das?
Das war ich. Ja, ich habe auch welche gehabt.
Wie kam es dazu?
Dass ich vegane Kekse esse?
Ja, genau, weil die sind eigentlich recht selten, deshalb frage ich.
Ich bin zurzeit, habe immer das Gefühl, wenn jemand etwas Veganes herstellt, macht er sich manchmal mehr Mühe mit dem Produkt und versucht, so Anteile mit Zucker ein bisschen zu reduzieren. Und das finde ich immer ganz sympathisch, weil ich, wie wir alle irgendwie bis auf einige wenige, die in den 80ern geboren sind hier, haben das Problem, dass sie natürlich in der 80er Zuckerzeit groß geworden sind. Und alles, was nicht mindestens 50% Zucker hatte, wurde als Kind ausgespuckt. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass sich Hersteller inzwischen Mühe machen, diesen Zuckeranteil stark zu reduzieren. Und bei Veganen ist das sehr häufig so, dass es versucht wird.
Ja, die Erfahrung habe ich auch. Also ich hatte ja auch da diese Doppelkekse, diese veganen
Doppelkekse. Genau, Vegans, die, ne?
Genau. Hm. Und die hatte meine Frau mal besorgt. Und ich muss sagen, ich fand die irgendwie besser als die von die Beukeler, also diese klassischen Doppelkekse.
Prinzen.
Bitte? Prinzenrollen, genau.
Prinzenrolle, genau.
Weil, die sind vielleicht nicht ganz so süß und die schmecken halt irgendwie ein bisschen gesünder. Auch wenn ich bin jetzt kein Veganer, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit und ich habe einfach das Gefühl, dass die Zutaten auch ein bisschen höherwertiger sind, weil die auch teurer sind.
Also ich bin tatsächlich Veganer schon seit vielen, vielen Jahren. Und
oh, herzliches Beileid.
Ich habe es noch nie gesehen, dass irgendjemand diese Kekse außerhalb von, also aus meinem Bekanntschaft...
Nee. Nee, also deswegen isst du die auch diese Vegans?
Ja, aber von wegen weniger Zucker, ist nicht. Also das ist ganz gefährlich.
Manchmal.
Ja, das stimmt. Aber also die sind wirklich, die haben es wirklich in sich, die Dinger. Aber sind halt auch super.
Aber die finde ich lecker, die schmecken gut. Und
Wir haben uns ja auch viel Mühe gemacht, wie ihr gemerkt habt, dass wir auch auf die Nährwerte nachher eingegangen sind, weil es da teilweise das Gefühl ist, wie mit den Ingos Gemüsechips, die den höchsten Fettanteil und die höchsten Kalorien hatten.
Ja, das stimmt. Das war schon schockierend, was da alles drin war. Aber gut, wir haben jetzt mal nicht auf Kalorien geachtet da. Das Ganze waren ja auch dann kleine Sünden, die man halt auch dann gerne gegessen hat. Und uns war dann so schlecht am Schluss.
Wirklich, furchtbar.
Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass alle unter so einem Zuckerschock standen. Und das Ganze war eigentlich wie, wenn die Leute besoffen gewesen wären am Schluss.
Ja, oder unter Drogen stehend halt, wie es mit Zucker häufig ist, ne?
Ja, ja, war ein tolles Experiment. Ja, apropos, morgen wird ja der nächste Top-3-Talk aufgenommen und da suche ich auch noch gerne Leute. Und zwar geht es um japanische Rollenspiele, wenn er noch Interesse
hat. Ach, mach ich gerne mit. Ich habe noch nie eins gespielt und werde nie eins spielen. Das
doch,
geht
du
schnell.
Hast doch eins schon mal gespielt.
Nein. Ich habe
kein... Ich mal angespielt, das war Zelda, aber das ist kein richtiges Rollenspiel.
Jetzt habe ich ja, da wurde ich ja gezwungen, das zählt ja nicht. Nein, aber das wird schnell gehen.
Ja, also gut, dann...
Ich hätte schon große Lust, aber ich bin dann leider nicht da. Tut mir leid.
Ja, das ist halt schade. Genau. Ach, übrigens, Valentin, aber ich habe noch eine Frage, weil ich hatte dich ja eigentlich letzte Woche schon hier im Stammtisch erwartet. Und zwar ging es ja um diese Tastaturen, diese Keychron-Tastaturen, die du mir empfohlen hattest. Und da habe ich mich ja mal mal ein bisschen so recherchiert, weil was ja cool ist, gerade so im Gaming-Tastaturmarkt gibt es ja eigentlich nicht viel für den Mac. Vor allem mit originalem Layout für den Mac. Das finde ich halt schon beachtlich. So, und da gibt es jetzt unterschiedliche Switches. Kann da jemand eine Empfehlung aussprechen? Weil da gibt es ja die roten Switches, die blauen, die braunen.
Also ich kann dir zumindest zu den roten was sagen. Die haben einen durchgängigen Widerstand. Also ich versuche das kurz zu erklären. Du hast ja bei Tastaturen entweder so einen Anschlagwiderstand, der quasi durchgeht. Ja, also die Taste hat die ganze Zeit den gleichen Widerstand. Dann gibt es welche, die haben so eine Art Übergang. Also du drückst die Taste ein Stück weit rein und dann kommt ein stärkerer Widerstand, um diese Taste, diesen Druck sozusagen, besser fühlen zu können. Manche favorisieren ja das zum Beispiel. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, dass ich aktuell Red Switches benutze. Die haben einen leichten und durchgängigen Widerstand, der immer gleich ist. Und die lassen sich halt sehr leicht drücken. Das liegt nicht jedem, aber ist halt vergleichbar mit so einer, sag ich mal, was heißt vergleichbar? Ist ja überhaupt nicht vergleichbar, aber die Mac-Tastatur, die man normalerweise nutzt, hat ja sehr, sehr kleine, flache Tasten und gar keinen Widerstand eigentlich, nur ganz gering. Und das kommt dem natürlich nahe, aber ich habe das einfach aufgrund der Vorauswahl, die ich treffen musste, gewählt, weil diese Red-Switches relativ leise sind und die Blue-Switches wesentlich lauter sind. Die sind so clicky, ne? Also wenn meine Tasten, sage ich mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt, ich versuche es mal hier hört ein bisschen. So, da ist die Tastatur jetzt. Also die klingen relativ dumpf.
Oh, das war aber jetzt laut.
Ja, ich habe es relativ nah dran gemacht. Die klingen relativ dumpf, also nicht so laut, clicky, ne? Also nicht so hellhörig, sage ich mal. Und das gibt es natürlich auch, das sind zum Beispiel Blue-Switches. Und Brown-Switches zum Beispiel haben so diesen Widerstand, den man, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, der so ein bisschen in der Mitte des Tastenanschlags kommt, wie so ein richtiger Widerstand.
Willst du mal Brown hören? Warte mal. Die haben so ein bisschen, Federweg ist durchgehend gleich, aber der Kontakt wird erst in der Mitte ausgelöst.
Und die Mac-Tastaturen sind also eher so wie die roten Switches.
Ja, das Problem ist natürlich, wir sprechen jetzt hier von dieser flachen, Laptop-artigen Tastatur bei Mac und von mechanischen Tasten auf einer fetten Tastatur, sage ich mal. Das ist natürlich sehr schwer vergleichbar, ne?
Also die Apple-Tastaturen haben normalerweise, wie ich ja schon erklärt hatte, haben halt so X'e. Also die haben keinen durchgehenden Hub. Also es sind im Prinzip keine Stifte, die du reindrückst, sondern du drückst auf eine Art... Wie so einen einklappbaren Tisch, so musst du dir das vorstellen.
Ja, genau.
Oder wie so ein, ja, im Prinzip wie so ein hier Tapeziertisch in groß. Und du drückst den halt rein und mit dem Druck, den du ausübst, schiebst du das ganze Gerüst runter und unten ist dann auf der Unterseite der Taste ist ein Punkt, der dann auf eine Kontaktfläche drückt. Die billige Form davon ist mit Gumminoppen. Dann hast du das Gefühl, du liegst auf einer Badematte und drückst. Das sind die billigen Tastaturen. Und die guten davon haben halt innerhalb dieses Hubweges, weil dieses X hat den großen Vorteil, oder dieses Kreuz hat den großen Vorteil, dass du, egal wo du drückst, gleichmäßig die Taste runtergeht. Das heißt, du hast ein Gefühl, dass das was Wertiges ist. Und der Auslösepunkt ist dann irgendwo mit einem Mikroschalter oder etwas, was halt die Auslösung so vernünftig wie möglich macht. Und bei einer mechanischen Tastatur hast du halt wie früher eine Schreibmaschine, im Prinzip eine Taste, die einzeln gesteckt einen Weg geht. Und das unterscheidet die mechanische Tastatur von einer Chiclet, heißen die eigentlich, Chiclet-Tastatur. Das ist das, was du bei Notebooks hast, wo die Tasten halt nur so 2 mm hoch sind, aber trotzdem, du hast einen richtig, richtig guten Druckpunkt hast.
Ja, interessant. Also ich finde das echt wahnsinnig spannend. Ich habe mir jetzt übrigens auch in China mal so Testsets bestellt, weil ich wollte mal die Unterschiede erstmal rauskriegen. Und zwar habe ich mir dann hier von Gateron mal so einen Testsatz und von Shari mal so einen Testsatz bestellt, so mit 9 verschiedenen Switches. Und ich wollte die einfach mal vergleichen. Also die waren jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, so ein Satz hat 10 Euro gekostet pro Stück. Und ich wollte die einfach mal vergleichen, was mir da halt am besten liegt. Und dann wollte ich was kaufen, weil ich bin mir halt total unsicher. Weil gerade jetzt hier bei dem Keychron, da muss man die Tastaturen auch teilweise in Hongkong bestellen. Und da habe ich, ja, das ist richtig schade, also Mist, ja, weil ich habe keinen Bock auf Zoll, gerade jetzt nicht, weil ich muss teilweise ja 60 Kilometer zum Zollamt fahren. Und Amazon, die bieten ja an, dass man halt schon direkt die ganze Zollgebühr bezahlt. Das finde ich auch okay, ja. Aber ich habe halt echt keinen Bock momentan, dann jetzt zum Zoll zu fahren. Und ganz schlimm wird es ja im Juli, fällt ja dann die Zollfreigrenze auch von 22 Euro. Das heißt, wenn man dann aus Versehen irgendwie für 7 Euro was in China bestellt, auch bei Amazon oder Amazon, ist das Gleiche, dann darf man zum Zoll latschen vielleicht. Und wenn man das jetzt über die Post verzollen lässt, lassen die sich ja auch derzeit irgendwas da bezahlen. Ich glaube, so 25 Euro
extra. Ja, du hast bei eBay geht inzwischen das auch, dass du das alles inklusive Zoll abwickelst, ganz oft, habe ich gesehen.
Finde also ich auch okay.
Ja, dann weißt du auch den Preis. Das ist ja in Ordnung. Dann weißt du auch, was auf dich zukommt.
Ich möchte ja auch nichts hintergehen oder sowas, aber mir ist einfach dann der Aufwand so doof, dann zum Zoll zu latschen.
Ich möchte aber auch vorher wissen, was das kostet, weil wenn ich das für 20 Dollar bestelle, es kostet am Ende 60 Dollar und in Deutschland kostet das 90 Dollar, dann kann ich es bestellen. Wenn ich es für 20 Euro oder für 50 Euro bestelle und es kostet das Dreifache, dann lohnt es sich vielleicht nicht mehr. Das ist schon ganz gut, wenn man es vorher weiß. Weil teilweise war das auch so ein bisschen immer Glücksspiel, wie der Zoll was einordnet und ob du es überhaupt kriegst und wann du es kriegst und so weiter. Das ist ja nicht immer, klappt ja nicht immer zu 100% so, wie du es geplant hast.
Genau, und gerade bei diesem Keychron, es gibt auch jetzt einen deutschen Distributor, aber der hat ja fast keine Tastaturen. Also das ist so schwer, da seine Wunschtastatur zu bekommen, vor allem dann auch mit deutschem Layout, weil ich habe auch keinen Bock auf ein QWERTY-Layout oder sowas. Weil ich brauche halt diesen großen Return-Key, da bin ich halt dran gewohnt. Also früher hatte ich auch meine QWERTY-Tastaturen, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Und ich möchte halt eine richtige deutsche Tastatur.
Also ich bin sehr zufrieden und ich hatte auch kein Problem beim Zoll. Das heißt natürlich jetzt nichts, aber...
Ja, wobei man muss da aufpassen, ja, weil du hast auch eigentlich die Pflicht nachzuverzollen. Ja, also wenn es durch den Zoll geht, hast du die Pflicht, das anzumelden. Und weil ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich da schon mal eine Strafanzeige bekommen hatte, weil ich mal was bestellt hatte, 35 Euro. Und ich hatte das damals aber nach Chile liefern lassen und das hatte mir halt dann mein Hintern gerettet, weil da ist irgendwie ein eBay-Händler halt aufgeflogen und da wurden halt, der hatte angegeben, dass er halt irgendwie aus dem Ausland verschickt, saß aber in Deutschland und da kam dann halt die Steuerfahndung und hat alle Leute dann quasi, die bei dem bestellt hatten, über die Freigrenze haben sie angezeigt. Ja, und dann konnte ich dem zum Glück nachweisen, dass das war, ich hatte da für einen Onkel von meiner Frau einen Speicherstick damals bestellt über eBay Deutschland und nach Chile geschickt. Und da war es dann halt dann kein Problem. Da wurde dann die Anzeige gegen mich fallen gelassen. Aber das kann halt dann sehr schnell gehen, wenn da mal irgendwo was da mal aufliegt. Oder ich meine, gut, normalerweise, wenn der Händler jetzt im Ausland sitzt, ja, dann kommt es ja auch nie raus, dass der da was hingeschickt hat. Aber wenn das dann halt irgendwie so ein eBay-Händler ist, der dann halt in Deutschland sitzt, aber dann verkappt, also sein Impressum dann irgendwie so angegeben hat, dann in Hongkong oder sowas. Und das kann dann halt zum Problem führen. Das ist dann Steuerhinterziehung.
Ja, Ja, also von den Funktionen her bin ich auf jeden Fall, wie gesagt, zufrieden, um das...
Kleiner Tipp übrigens, du machst es ja eh auch gewerblich, dann kannst du es ja eh dann also von den Steuer absetzen wieder. Also das heißt, man zahlt die Steuer und kriegt sie dann eh wieder zurück. Also das ist dann eigentlich eine Nullnummer.
Ich habe das, genau, bei mir ist eigentlich auch alles soweit safe. Ich habe das, ist geregelt. genau. Was mir halt gut gefällt oder was, weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich habe zum Beispiel die Keychron-Tastatur hat kein 2,4 Gigahertz, hat aber drei Bluetooth-Verbindungen und eine Kabelverbindung. Und mittlerweile habe ich die auch über den Mister über Bluetooth verbunden. Und ja, läuft halt auch noch am Mac. Und was ich tatsächlich nicht hinbekommen habe, Arne, du hattest da gesagt, ich sollte dich mal auf dem Laufenden halten. Ich hatte das nochmal versucht mit einem Bluetooth-Adapter am Thin Client. Habe ich nicht geschafft.
Euch hat der heutige Stand nicht gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!